Sie hören Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ein Podcast vom EZ Rostock. Es folgt ein Mitschnitt unserer Veranstaltung Order, das politische System Großbritanniens oder warum schwerfällt, Goodbye zu sagen, vom 27. November 2019. Teil 2.
Kommen wir zu dem nächsten Part, das ist quasi das Parlament. Wie Sie das bestimmt wissen, gibt es in Großbritannien zwei Kammern. Sie haben einmal House of Commons und House of Lords. Genau. House of Lords, dem werden wir uns gleich widmen. Die haben nicht so eine große Rolle, deswegen fange ich mal mit der größeren Rolle an. Das ist tatsächlich das House of Commons, das gewöhnliche Parlament. Das sind derzeit 650 Mitglieder, weil es derzeit auch 650 Wahlkreise in Großbritannien gibt. Und jeder Abgeordnete oder jeder Gewinner eines Wahlkreises zieht quasi in dieses House of Commons als gewählter Repräsentant ein. Das geschieht alle 5 Jahre. Seit 2009 wurde es novelliert, vorher waren es in etwa 7 Jahre. Vorgesessen oder den Vorsitz führt der sogenannte Speaker, den ich vorhin auch schon erwähnt hatte, den Sie auch in den Medien garantiert mitbekommen haben. Das war John Bercow und ist seit letztem Monat Lindsay Boyle, also auch einer von den Konservativen. Das ist der quasi dann immer Order ruft. Das ist natürlich nicht so die einzige Aufgabe, die der Speaker hat. Er setzt die Tagesordnung fest, also was wird behandelt, um welche Themen soll es heute gehen. Er erteilt das Wort und Sie sehen, hier sitzt der Speaker. Also hier, das ist jetzt so vom Speaker aus gesehen auf dem Bild. Hier so der Platz, wo er sitzt, erhoben auf so einem Sessel, auch im grünen Lederbezug. Und vielleicht mal, um sich das Parlament so ein bisschen anzugucken. Sie haben immer auf der rechten Seite die Regierungspartei. Das sind derzeit die Konservativen, die dann hier vorne so sitzen. Sie haben hier derzeit die Labour-Partei sitzen, weil das die größte Oppositionspartei ist. Die ganzen kleineren Parteien, die noch im Parlament vertreten sind, sitzen dann eher so hier hinten. Sie haben hier vorne immer die Regierung sitzen, beziehungsweise Regierungsmitglieder. Hier haben Sie immer von der Oppositionspartei das sogenannte Schattenkabinett. Wissen Sie, was ein Schattenkabinett ist? Jede Oppositionspartei für den Fall der Machtübernahme oder der Regierungsverantwortung bildet ja quasi ein Kabinett. Und die sitzen dann hier vorne. Also hier sind immer so die wichtigsten Leute oder die wichtigsten Parteivertreter versammelt. Vielleicht so ein bisschen zu den Gepflogenheiten im Haus. Sie werden das bestimmt gemerkt haben, dass im Unterhaus immer so ein Gegrummel herrscht, es ist immer sehr, sehr laut. Und tatsächlich ist es so, dass sich die Abgeordneten alle nicht mit Wortmeldung äußern dürfen, wenn sie nicht das Wort erteilt bekommen haben vom Speaker. Das Einzige, was sie sagen dürfen, ist zum Beispiel I, also ja, oder nay, nein, oder sowas wie hört, hört, hier, hier. Das ist erlaubt. Eine weitere Gepflogenheit ist, dass das Wort meistens an den Speaker gerichtet wird. So auch, wenn ich jemanden aus der Oppositionspartei meine, richte ich das Wort an den Speaker. Wenn ich das Wort tatsächlich an einen Abgeordneten richte, darf ich keine Namen verwenden. Ich darf nicht sagen, sehr geehrter Herr und so weiter, sondern ich muss sehr verehrter Herr oder sehr verehrte Dame sagen. Und ohne Namen, also es dürfen keine Namen in diesem Haus fallen, sonst gibt es einen Ordnungsruf tatsächlich. Also es ist dann die Honorable Gentleman oder die Honorable Lady, verehrter Herr, verehrte Frau. Namen dürfen nicht fallen. Und was Sie vielleicht auch mitgekriegt haben, ist in den Debatten, dass hier dieser Raum immer ganz voll ist. Jeder, der zu spät kommt, darf quasi nicht mehr diesen Saal betreten. Also er darf den Saal betreten, aber er darf diese Linie, die hier sich befindet, nicht überschreiten und muss quasi am Eingang warten. Deswegen ist es am Eingang immer so voll. Sie sehen hier diese roten Linien. Die dürfen nicht übertreten werden von den Leuten, die dort sitzen. Das ist auch noch aus der Vergangenheit. Es geht darum, dass quasi sich Oppositions- und Regierungspartei, dass die nicht handgreiflich werden und sich ins Gehege kriegen. Deswegen darf diese Linie nicht übertreten werden. Üblicherweise ist es so, dass wir in Großbritannien so ein Zwei-Parteien-System haben. Das liegt an dem Wahlsystem, weil wir dieses Mehrheitswahlrecht haben. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, können Sie gerne nach der Veranstaltung nochmal auf mich zukommen. Das wäre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen rahmensprengend. Hauptaufgaben des House of Commons sind, Gesetzesvorschläge zu diskutieren und auch zu verabschieden. Und für Gesetzesvorschläge, das ist hier, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber auf jeden Fall sehr kurios, ist eine einfache Mehrheit nur notwendig. Das heißt, 50% plus ein Abgeordneter sind notwendig, um ein Gesetz durch das Parlament zu kriegen. Kontrolle der Regierung, hatte ich schon gesagt, in diesen Fragestunden am Mittwoch für eine halbe Stunde kann das Parlament, und da ist der Speaker immer darauf bedacht, jedem, auch wirklich von den Oppositionsparteien, das Wort zu erteilen, dass es ausgeglichen ist. Dass nicht nur die Regierungspartei seinem eigenen Premierminister Fragen stellt, sondern dass auch die Oppositionsparteien dort zu Wort kommen. Und zuletzt, wenn das Parlament quasi komplett unzufrieden ist mit der Politik des Premierministers, kann auch ein Misstrauensvotum angestrengt werden. Das, was Theresa May über sich ergehen lassen musste. Und kann quasi abgesetzt werden vom Parlament. Wir hatten das schon gehört, es gibt natürlich noch eine zweite Kammer, die das Parlament bildet, und das sind das sogenannte House of Lords, also Haus der Herren. Es sind derzeit 810 Mitglieder, das ist schon eine stattliche Summe, und Sie werden merken, dass die hier auch nicht alle reinpassen werden. Wir sind auch nicht immer alle da. Aber die 810 Mitglieder setzen sich zusammen aus weltlichen Lords und geistlichen Lords. Geistliche Lords, das sind zum Beispiel die zwei Erzbischöfe, die es gibt, von der Church of England, von der Kirche von England, und 24 normale Bischöfe, sage ich mal in Anführungszeichen. Die weltlichen Lords unterteilen sich in Erbadel. Da gibt es tatsächlich noch 92 Sitze von diesen 810, die für den Erbadel bestimmt sind. Erbadel heißt natürlich also, dass ich meinen Adelstitel per Geburt eben weitergeben kann. Und dann gibt es aber auch noch Zeitadel, also Menschen wie Sie und ich, die in den Adel berufen werden können. Wir kriegen dann so einen Vorsatz wie Baron oder Graf und können dann in diesem House of Lords sitzen. Wenn wir berufen werden ins House of Lords, kriegen wir automatisch diesen Titel zugeteilt. Hauptaufgaben des House of Lords sind Gesetze, die das Unterhaus verabschieden möchte, zu überprüfen. Das kann man sich wie so ein Ping-Pong zwischen diesen beiden Häusern vorstellen. Das House of Commons, sagen wir mal, möchte ein Gesetz in Auftrag geben, verabschieden, dann muss das zum House of Lords und überprüft werden. So sagt das House of Lords, ich möchte hier Änderungen vorschlagen oder hätte gerne, dass ihr das ändert, dann müssen die das einstimmig beschließen und dann geht's wieder zurück ans House of Commons. Wenn das House of Commons sagt, ja, die Änderungen, die ihr gemacht habt, finden wir gut, ist das Gesetz ja quasi durch. Wenn die allerdings sagen, nee, finden wir nicht gut, wir geben es nochmal zurück. Nochmal wieder ans House of Lords. Sie müssen sich das vorstellen, hin und her, hin und her. Das Ganze geht dreimal maximal. Am Ende gibt es noch so einen Vermittlungsausschuss, wo man nochmal so gucken kann, wie kann man den Streit, den man jetzt an diesem Gesetz hat, beilegen. Wie gesagt, dreimal plus einmal Vermittlungsausschuss und danach muss das Gesetz dann auch verabschiedet werden. Das House of Lords hat bei allen Gesetzen diese Möglichkeit, außer bei Steuer- und Haushaltsgesetzen. Alles, was Geld, was Einnahmen des Staates betrifft, Steuern unter anderem, da hat das House of Lords nichts mitzubestimmen. Weil das House of Commons sagt, wir sind ja die gewählten Vertreter, ihr seid ja nur eingesetzt. House of Lords, die werden nicht gewählt, die werden einfach nur eingesetzt. Und deswegen habt ihr bei Geldsachen nicht mitzubestimmen, ihr seid ja nicht gewählt. Das ist so diese Begründung. Wie bitte? Es gibt... Genau, also diese geistlichen Lords, das sind ja die kirchlichen Vertreter, die dürfen keiner Partei angehören. Bei den weltlichen Lords, also Erbadel und Zeitadel, da darf es sein, dass Parteien, die dürfen der Partei angehören, sollen aber eigentlich ihre Mitgliedschaft ruhen lassen in dieser Zeit. Wenn zum Beispiel Änderungen an Gesetzen vorgesehen sind, dann müssen diese auch einstimmig beschlossen werden. Also wenn jetzt hier, also es sind nie alle 810 anwesend, davon mal ab, aber wenn jetzt 400 anwesend sind und einer ist gegen diese Änderung, dann findet diese Änderung nicht statt. Das House of Lords muss einstimmig beschließen. Ehemals, bis 2009, hatte das House of Lords auch noch eine wichtigere Funktion inne, die richterliche Funktion. Für das gesamte Vereinigte Königreich war es zum Beispiel die oberste Berufungsbehörde in Sachen Zivil, also Zivilsachen. Ne? Irgendwie ein Gartenstreit oder irgendwie Sonnesachen, Besitz, Eigentum. So eine Sachen wurden dann in oberster Instanz vor dem House of Lords verhandelt. Für Strafsachen galt das nur für das Vereinigte Königreich minus Schottland, weil Schottland hat einen eigenen hohen Strafgerichtshof. Es gibt natürlich, wie in allen Demokratien, politische Parteien. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir in Großbritannien Mehrheitswahlrecht haben. Das heißt, in einem Wahlkreis gewinnt derjenige, der relativ die meisten Stimmen auf sich versammeln kann. Das kann zum Beispiel ich sein, wenn ich 36% kriege und die anderen 20 Mitbewerber kriegen alle nur 5%, 1%, 3%. Ich habe dann 36% und habe die relative Mehrheit. Ich habe nicht die absolute Mehrheit, ich habe ja nicht mehr als 50, aber mit 36% würde schon ausreichen, dass ich in dieses Unterhaus gewählt werde. Deswegen the winner takes it all. Ich selbst mit 36%, was keine Mehrheit eigentlich rechnerisch ist, nehme den ganzen Wahlkreis mit und vertrete diesen Wahlkreis dafür im Parlament. Eine einfache Mehrheit ist allerdings schon durch 320 Stimmen erreicht. Normalerweise, wenn wir rechnen, 650 durch 2, kommen wir auf 325 eigentlich, auf 325 Stimmen. Das hat damit zu tun, dass eine Partei, die ich auch gleich noch kurz vorstellen werde, Sinn Féin, das sind die irischen Nationalisten, also diejenigen, die für die Vereinigung der gesamten irischen Insel sind, also Nordirland und Irland wieder zusammen, dass diese im Parlament nicht Platz nehmen, weil sie dafür eben auf die britische Monarchie, auf die Königin ihren Eid leisten müssten. Das sind 7 Abgeordnete, die schon mal wegfallen, die nicht wählen, weil sie einfach nicht da sind, nie da sind und an Abstimmung nicht teilnehmen. Dann, das ist aus Gewohnheit so, wählt der Speaker nie mit. Also John Bercow jetzt oder Lindsay Boyle, der das jetzt ist, die wählen bei Abstimmung aus Konvention nicht mit. Nicht, weil das vorgeschrieben ist, sondern weil das einfach die Gewohnheit ist. Und dazu kommen dann noch die 3 Hilfs-Speaker, die auch nicht mitwählen aus Konvention. Deshalb ist eine Mehrheit schon bei 320 Stimmen erreicht. Wir haben auf der einen Seite die größeren Parteien, die bekannteren, und wir haben auf der anderen Seite auch bekannte, denke ich, aber eher die regional bedeutsamen Parteien. Wir haben die Konservativen, eine der ganz großen Parteien. Das ist die Partei, die sich mit Labour eigentlich immer die Regierungsverantwortung in der Geschichte Großbritanniens immer hin und her schiebt. Sie haben noch nie eine andere Regierung gehabt, außer die Konservativen oder Labour. Die Konservativen sind derzeit seit 2010, wie gesagt, an der Macht, durch David Cameron, durch Theresa May und am Ende dann eben durch Boris Johnson. Die Konservativen waren ursprünglich, wo es um den Beitritt zur Europäischen Union ging, von Großbritannien, pro-europäisch. Labour-Partei, das ist die zweitgrößte Partei, da ist der letzte Premierminister, den wir kennengelernt haben, Gordon Brown, der auf Tony Blair gefolgt ist. Tony Blair dürfte deutlich bekannter sein, weil er einfach eine längere Regierungszeit auch inne hatte. Die waren ursprünglich antieuropäisch beziehungsweise gespalten. Also mehr hin zum antieuropäisch, aber doch eher gespalten. Es gab Stimmen in der Partei, die damals in den 70ern gesagt haben, wir wollen zur EU, und es gab auch genauso viele, die gesagt haben, wir sind eigentlich gegen einen EU-Beitritt. Dann haben sie die liberalen Demokraten. Die waren bis in die 1920er, haben die quasi den Platz der Labour eingenommen. Die Labour kam erst in den 20ern durch die ganzen Gewerkschaftsbewegungen und so weiter, die ja dann schon soweit abgeschlossen waren. Aber die Labour kam erst in den 20ern dazu und hat quasi den Platz der liberalen Demokraten eingenommen. Diese sind pro-europäisch. Die haben auch vor der Brexit-Kampagne einen pro-europäischen Kurs gefahren und immer gesagt, wir wollen in der Europäischen Union verbleiben. Zum Europawahlkampf 2019 gab es auch dann diesen Schlachtruf Bollocks to Brexit, das heißt quasi so wortwörtlich übersetzt so Scheiß auf Brexit, also wir wollen diesen Brexit nicht. Die liberalen Demokraten sind eigentlich die Partei im britischen Parlament derzeit, die am entschiedensten für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eintreten. Dann haben wir die schottisch-nationalistische Partei, Scottish National Party, die im schottischen Regionalparlament derzeit die Regierung stellt, ganz alleine. Die hat so eine weitreichende Mehrheit hinter sich, dass sie alleine die Regierung stellen kann. Es gab 2014 in Schottland, weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, schon mal ein Referendum darüber, ob Schottland in der nicht in der EU, sondern im Vereinigten Königreich verbleiben soll oder nicht. Damals hat noch eine knappe Mehrheit von, ich glaube, fast 60% gesagt, wir möchten in der EU verbleiben. Beim Brexit-Referendum waren es allerdings über 60 oder 67%, die gesagt haben, wir möchten in der EU verbleiben. Das heißt, wir haben 67% der Schotten, die sagen, wir wollen drin bleiben, aber Großbritannien geht ja nun mal trotzdem raus. Das könnte sein, dass in Zukunft eben da auch ein neues Referendum angestrebt wird und dass das Ergebnis für die schottische Abspaltung dann anders aussehen könnte. Da haben wir übrigens eine Veranstaltung in Planung, so ein kleiner Werbeblock zwischendurch für nächstes Jahr, wenn Sie das interessiert. Dann haben wir Sinn Féin, das hatte ich schon ganz kurz erwähnt. Das ist eine irische Partei, die sowohl in der Republik Irland, also nichts mit Großbritannien zu tun, sondern in der Republik Irland und in Nordirland aktiv ist. Das sind quasi die irischen Nationalisten. Die möchten, dass eines Tages die irische Insel, Nordirland und Irland wieder vereint werden und zusammen, weil die zusammengehören, nach deren Argumentation. Dann haben wir die Democratic Unionist Party, also die demokratischen Unionisten. Die sind nur in Nordirland aktiv und die sagen ganz klar, wir gehören zu Großbritannien. Wir möchten eine Vereinigung mit Irland nicht. Wir haben eine britische Identität. Die sind auch konkret für Leave, also für raus aus der EU. Während Sinn Féin, das hatte ich noch vergessen zu sagen, in heutiger Zeit pro-europäisch ist, seit 2015 aber erst. Vorher waren auch Sinn Féin anti-europäisch. Ne, da ging es zum Beispiel gegen den Vertrag von Lissabon, der 2007 verabschiedet wurde. Da ging es überhaupt auch gegen den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Union. Und seit 2015, wo dann schon mal so ein Gedankenexperiment geführt wurde, was würde ein Brexit eigentlich für uns in Irland, in Nordirland bedeuten, wegen Zölle und Binnenmarkt und diese ganzen Fragen, denen wir uns nachher noch widmen, da wurde auf einmal dann ein pro-europäischer Kurs nicht unbedingt überzeugt, aber ein pro-europäischer Kurs geführt oder aufgefahren.